Willkommen zurück im Buch von Frère John mit Gott unterwegs. Jetzt geht es um selig sind, die da geistlich arm sind. Die Armut kann, wie gesagt, ein Fluch sein. Dem scheinen Aussagen der Bibel zu widersprechen, nämlich dass die Armen und Unglücklichen dem Gott der Bibel besonders am Herzen liegen, dass er die Schwachen verteidigt und auf ihren Schrei hört. Diese beiden Aussagen können in der Praxis durchaus nebeneinander bestehen, denn die eine betrifft die Menschen und die andere betrifft Gott. Die Tatsache, dass Gott sich in besonderer Weise um die Armen kümmert, ist also nicht unbedingt ein Argument dafür, selbst arm zu werden. Aber diese zweite Wahrheit führt bei den Gläubigen allmählich zu einer Vertiefung und Verinnerlichung der Armut. Armut ist dann nicht nur ein sozialer Zustand, der Verachtung oder Mitleid verdient, sondern ein Leben im Vertrauen auf Gott, der die Niedrigen erhebt. Die Sprache der Armut neigt dazu, eine lehrmäßige Bedeutung anzunehmen. Zunächst drückt sie eine soziologische Wirklichkeit aus, gibt jedoch am Ende eine Glaubenshaltung wider. Der arme Mensch wird ein Schützling Gottes. Die Armut neigt dazu, Offenheit und Demut vor Gott erkennen zu lassen. Schließlich entwickelt sich die Sprache der Armut zu einer weiteren Möglichkeit, den Pilgerglauben zum Ausdruck zu bringen. Ziehen wir kurz die Schritte dieser Entwicklung nach. Wenn nicht der äußerlichen Form, so doch der inneren Bedeutung nach, ist die geistliche Armut schon bei Jesaja, dem großen Propheten von Jerusalem, vorhanden. Sie ist eigentlich der Eckstein seiner Botschaft. Vertraut auf Gott und seine Verheißungen und nicht auf eure Klugheit. Das ist die Botschaft, die er während der Jahre seines Wirkens zur Zeit und Unzeit verkündet. Deshalb verurteilt er menschliche Überheblichkeit und fordert Umkehr und Ruhe, Stille und Vertrauen. Jesaja 30, 15. Zugegeben, um diese Wirklichkeit darzustellen, benutzt Jesaja nur selten die Sprache der Armut. Diesen Schritt macht dann Zephania, indem er die Armut, Anava, in unseren Bibeln oft mit Demut übersetzt, mit Gerechtigkeit oder Rechtschaffenheit als einer gottgefälligen Haltung gleichsetzt. Zephania 2, 3. Armen Gottes, Anavim, werden die drohende Katastrophe überleben und das Herzstück des neuen Gottesvolkes bilden. Zephania 3, 11 bis 20. Auch der Prophet Jeremia gebraucht die Sprache der Armut selten, ist aber selbst das genaue Abbild eines Armen vor Gott. Als sanfter, sogar schüchterner Mensch empfängt er den Ruf, das anspruchsvolle Wort Gottes einer Nation zu verkünden, die es gar nicht hören will. Am eigenen Leib erfährt er Ablehnung, ja sogar Verfolgung. Verlassen und missverstanden breitet er sein Leiden vor Gott in Form von Klageliedern aus, die echte Psalmen der Geplagten sind. Nur einmal bezeichnet er sich selbst mit einem Begriff aus der Sprache der Armut in Jeremia 20,13, Ebion, der Arme. Jeremia kann sehr wohl ein Vorbild für den Gottesknecht Deutro Jesajas gewesen sein. Dieser Gottesknecht ist das Urbild der geistlichen Armut. Wörtlich heißt es in Jesaja 53,3, also im vierten Gottesknechtslied, verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht. Im Exil und danach konnte die Lage des Volkes besonders zutreffend mit der Sprache der Armut beschrieben werden. Das gilt auch für die Zeit in Babylon und auch für den Teil des Volkes, der ab 538 vor Christus nach Palästina zurückkehrte. Die wirtschaftliche Lage der Heimkehrer war äußerst bedenklich, nachzulesen in Haggai 1. Besonders in den letzten Ergänzungen des Jesaja-Buches kommt die Sprache der geistlichen Armut voll zur Geltung. So wird die Linie verlängert, die von Jeremia zum Gottesknecht Deutro Jesajas läuft. Das gilt nicht nur für eine Einzelperson, sondern für den ganzen treuen Rest. In den letzten Teilen des Buches Jesaja beschreiben die Rechtschaffenen sich selbst als die Armen unter Gottes besonderem Schutz, meistens mit einem Anflug von Aggressivität gegen die Mächtigen, die Gott in das Haus einschließen wollen, das sie ihm gebaut haben. Jesaja 66. Ihre Botschaft ist eine gute Nachricht, die allen Armen gilt, den Verbannten, Gefangenen, Blinden, Tauben, Lahmen und Stummen. Jesaja 61. Die messianische Weissagung bei Sacharja 9,9 stellt schließlich den Höhepunkt der biblischen Lehre von der Armut dar. Der Messias selbst wird als Ani bezeichnet, als der vor Gott Arme. Durch diesen kommenden König scheint Gottes reine Klarheit hindurch und er wird zum Mittler eines weltweiten Königreiches des Friedens. Mehrere Psalmen kann man in der Nachfolge dieser prophetischen Schule verstehen. Man hat zum Beispiel Parallelen zwischen Psalm 51 und Jesaja 56 bis 66 entdeckt. Außerdem gehört Psalm 69 in das gleiche geistliche Umfeld. Der Verfasser dieses Psalms brennt vor Eifer für Gott und erleidet deshalb Verfolgung. So heißt es in Vers 10: Der Eifer für dein Haus hat mich verzehrt. Die Schmähungen derer, die dich schmähen, haben mich getroffen. Er wird von seiner eigenen Familie abgelehnt und wegen seines Glaubens zur Zielscheibe für Hohn und Spott. Er bekommt von seinen Kameraden weder Trost noch Mitgefühl, sondern erntet nur Verrat, so dass er sie verflucht. Wörtlich, sie seien aus dem Buch des Lebens getilgt und nicht bei den Gerechten verzeichnet. Vers 29. Wenn die Namen seiner Feinde im Buch des Lebens stehen, dann sind sie nicht Heiden, sondern offensichtlich fromme Juden. Außerdem bezeichnet sich der Psalmist selbst als Knecht Gottes, Vers 18, und spricht für die, die auf den Herrn hoffen, die den Herrn suchen. Er spricht auch für die Armen, Vers 33, die am Ende den Zion und die umliegenden Städte erben werden. Schließlich kritisiert er unausgesprochen das Festhalten an sinnentleerten Ritualen in seiner Umgebung. All diese verschiedenen Aussagen, außer der positiven Erwähnung des Fastens, finden sich auch in Jesaja 56 bis 66, so stammen die beiden Werke wohl aus Kreisen mit ähnlicher Spiritualität. Die Vorstellung von geistlicher Armut als Ausdruck des Vertrauens und der Offenheit gegen Gott taucht an anderer Stelle im Psalter wieder auf. Da gibt es Gebete, in denen die Armen hauptsächlich als Menschen gesehen werden, die Gottes Hilfe brauchen. Andere Psalmen bedienen sich der für die biblische Dichtkunst so kennzeichnenden Parallelkonstruktionen. Sie beschreiben die Armen andeutungsweise als die Gerechten, als diejenigen, die tun, was Gott gefällt. Leider ist uns diese Aussage heutzutage zu sehr vertraut, und wir vergessen leicht, wie überraschend, ja schockierend es ist, wenn Armut zum Attribut des Lobes wird. Im Evangelium wird das am Staunen der Jünger spürbar, als Jesus erklärt, dass ein Reicher nur mit großen Schwierigkeiten ins Reich Gottes kommen kann, Markus 10. Denn an sich ist die Armut ein Mangel, ein Makel. Wie konnte sie zu einer Beschreibung derer werden, die Gott am nächsten stehen? Die Erklärung ist einfach, aber sie übersteigt jede rein menschliche Logik. Zunächst gibt es einen Übergang von der Frage, wer ist Gott, der Gnädige, der Heiland, der Schwachen und Bedürftigen, zu der Frage, was für ein Gegenüber wünscht Gott sich, solche, die mit leeren Händen zu ihm kommen, um seine Liebe zu empfangen. Zuerst werden die Armen indirekt aufgewertet, weil sie Gott die Gelegenheit geben, seine große Güte und Barmherzigkeit zu beweisen. Das führt zu einer direkteren Würdigung der Armut, indem sie fast zu einem Wert an sich wird, zum leeren Grab, zu einer Lehre, die die Kehrseite der überfließenden Großzügigkeit Gottes in dieser Welt ist. Damit nähern wir uns bereits der verblüffenden Logik der Seligpreisungen Jesu an. Ganz allmählich gestaltet Gott durch diese Selbstoffenbarung den Partner, der ihm entspricht. So werden zum Beispiel die Armen in Psalm 9 und 10 den Gottlosen, den Hochmütigen und den heidnischen Völkern Goyim gegenübergestellt. Dieser letztere Begriff Goyim kann auch gut eine Textberichtigung für das Wort Geyim, Stolz, sein. In Psalm 37 werden sie den Bösen und Gottlosen entgegengestellt, denen, die Schlechtes tun, den Feinden Gottes und den Sündern. Im Psalm 86 schließlich den Überheblichen und Skrupellosen. Es ist offensichtlich, dass hier die Armut weit mehr als eine simple soziologische Kategorie ist. Die Armen sind die Verfolgten, die bei Gott Zuflucht suchen. Auf ähnliche Weise werden die Armen in einigen Psalmen mit den Gerechten verglichen, so in den Psalmen 14, 34, 37, 140, mit den Untadeligen, den Aufrichtigen, mit Menschen des Friedens, Psalm 37, mit denen, die Gott suchen, Psalmen 22, 34, 40, 69, 70, mit seinen Knechten, Psalm 34, 86, 119, seinen Freunden, Psalm 86, seinen Getreuen, Psalm 34, 132, 149 und sogar mit seinem ganzen Volk, Psalm 149. Psalm 37 konkretisiert dies in einer interessanten Parallele. In Vers 9 heißt es wörtlich: Die aber auf den Herrn hoffen, werden das Land besitzen, während es in Vers 11 die Armen oder die Elenden sind, die in Vers 22 wen der Herr segnet und in Vers 29 die Gerechten. Die vor Gott Armen sind also die wichtigsten Nutznießer der Abrahamsverheißung. Genesis 12, 15 und 17. Vergleiche auch Matthäus 5, Vers 5. Solche Synonyme finden sich besonders zahlreich im 34. Psalm. Dieses alphabetische Gedicht vergleicht die Armen mit denen, die Gott fürchten, mit denen, die bei ihm Zuflucht suchen, mit den Gerechten, den Heiligen, mit denen, die den Herrn suchen, mit seinen Knechten. Außerdem geht ein Vers noch einen Schritt weiter. So heißt es in Vers 19: Nahe ist der Herr den zerbrochenen Herzen, er hilft denen auf, die zerknirscht sind. Hier ist die Armut eindeutig ein Attribut des Herzens oder des Geistes, und Psalm 51 führt diesen Gedankengang fort in Vers 19. Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerknirschter Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verschmähen. Die Armen, die Gott mit besonderer Zuneigung liebt, sind Sünder, die zu ihm umkehren. Ihre zerbrochenen Herzen werden dann in ein reines Herz verwandelt und ihr zerknirschter Geist wird ein neuer, beständiger Geist, Psalm 51, 12. Hier wird wieder der Boden bereitet, aus dem eines Tages die Seligpreisungen Jesu hervorgehen werden. In diesen Liedern taucht einen Augenblick lang das Bild des neuen Bundes auf, den Jeremia und Ezechiel vorhergesagt haben. Das Vokabular der Armut wird teilweise mit anderen Bildern verknüpft, zum Beispiel mit dem des Weges. Psalm 25 beschreibt die Armen mit zerbrochenem Herzen als diejenigen, die in den Fußstapfen Gottes gehen, mit diesen Worten: Gut und gerecht ist der Herr, darum weist er die Irrenden auf den rechten Weg. Die Demütigen leitet er nach seinem Recht, die Gebeugten lehrt er seinen Weg. Und der Verfasser des ausgedehnten Psalms 119, der vor allem anderen die Tora hochhält und auf diese Weise Gottes Wege geht, hat in seinem Leben Armut erfahren. Das Verb, das in diesen drei Versen gebraucht und mit gedemütigt werden oder mit gebeugt werden übersetzt wird, hat den gleichen Wortstamm wie das Wort ani, arm. Wörtlich bedeutet es gebeugt, niedergedrückt sein. Außerdem fühlt sich der Psalmist wie ein Fremdling auf der Erde, wie ein Pilger oder Reisender. Psalm 68 verbindet dann wieder das Thema der Armut mit dem des Exodus. Dadurch steht er in der Kontinuität des Pilgerglaubens, trotz all der Veränderungen des Sprachgebrauchs und der geschichtlichen Situation, heißt es in Vers 11. Deine Geschöpfe finden dort Wohnung. Gott, in deiner Güte versorgst du die Armen. Schließlich wird die Gesinnung der geistlichen Armut auf großartige Weise in einem kurzen Psalm zusammengefasst, in dem das Wort selbst nicht einmal vorkommt. Stattdessen zieht der Psalmist den Vergleich mit einem kleinen Kind. Psalm 131. Herr, mein Herz ist nicht stolz, nicht hochmütig blicken meine Augen. Ich gehe nicht um mit Dingen, die mir zu wunderbar und zu hoch sind. Ich ließ meine Seele ruhig werden und still. Wie ein kleines Kind bei der Mutter ist meine Seele still in mir. Israel, harre auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Das waren die Ausführungen von Frerdtschon zum Thema Selig sind, die da geistlich arm sind, beziehungsweise zur geistlichen Armut. In der nächsten Episode geht es um die Frage, wer sind die Getreuen des Psalters? Bis dahin, danke fürs Zuhören und bleibe behütet.